Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 28. Januar.
Während Putins Soldaten immer näher an die Ukraine-Grenze rücken, wollen Dänemark, Spanien und die Niederlande ihre Militärpräsenz in Osteuropa aufstocken. Die USA und Frankreich haben ihre Sanktionsdrohung an Russland erneuert. Und die USA reagieren mittlerweile auch militärisch. Laut dem Pentagon seien 8.500 in Europa stationierte US-Soldaten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden für einen möglichen Einsatz in der Ukraine.
Während andere Länder in Europa und die USA ganz klare Beistandssignale an die Ukraine senden, tun wir uns weiter sehr schwer. Beispielsweise auch unser kleiner, aber selbstbewusster Nachbar, die Niederlande, sind in der Sache klar und eindeutig. Im Parlament gibt es eine Mehrheit für Waffenlieferungen an die Ukraine und zudem werden F-35 Düsenjets in Bulgarien stationiert, um den Luftraum über Osteuropa weiter zu sichern. Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra war erst gerade in Berlin und wunderte sich da über die deutsche Zurückhaltung, denn schließlich erwartet ja die Ukraine von der deutschen Regierung auch Hilfe in Form von Waffen. Hoekstras deutsche Amtskollegin Annalena Baerbock erklärte bei der gemeinsamen Pressekonferenz nochmal den deutschen Weg.
Nur auf politischem Wege ist eine Deeskalation dieser Lage überhaupt möglich.
Natürlich hoffen wir alle, dass das Motto Sprechen statt Schießen die Lage letztlich beruhigen und befrieden kann. Was man aber auf keinen Fall machen sollte, ist, sich nur halbherzig dem Thema Waffenlieferungen stellen. So wie bei der Entscheidung, 5000 Stahlhelme in die Ukraine zu liefern. Bundesverteidigungsministerin Lamprecht versuchte, die Sache noch schön zu reden.
Auch als ganz deutliches Signal, wir stehen an eurer Seite. Das ist Ausrüstung, das sind keine Waffen.
100.000 Stahlhelme wäre die Wunschmarke der Ukraine gewesen. 5000 ist da nicht nur nicht zielführend, sondern eigentlich ein offener politischer Affront. Und so fielen dann auch die Reaktionen von ukrainischer Seite aus. Botschafter Andrei Melnyk sprach noch diplomatisch vom Tropfen auf den heißen Stein. Deutlicher wurde Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew. Er sah in der angekündigten Lieferung einen absoluten Witz und fragte provokant, was will uns Deutschland als nächstes schicken? Kopfkissen vielleicht? Auch die Presse hierzulande wurde deutlich. Der Fokus sprach von einer Entscheidung aus dem Tollhaus. Die FAZ spottete, noch mehr Eindruck als 5000 Stahlhelme macht wahrscheinlich nur noch die Entsendung der Gulch Fock ins Schwarze Meer. Der Münchner Merkur sieht darin Realsatire und fragt sich, ob Olaf Scholz hofft, dass Putin sich jetzt totlacht. Und die Stuttgarter Nachrichten glaubten erst an eine Nachricht aus der Comedy-Abteilung der Heute-Show, wollen aber jetzt Christine Lamprecht als erstes Regierungsmitglied für den Titel Vollpfosten des Jahres nominieren. Fakt ist, mit solchen zaghaften Aktionen macht sich die Bundesregierung tatsächlich nur lächerlich. Solche Deckmäntelchen einer vermeintlich großen Geste gehören in die Altkleidersammlung der Politik. In der Sache gilt das alte Motto, ganz oder gar nicht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Deutsche Bank CEO Christian Sebing spricht im Interview mit Gabor Steingart über die neuen Zahlen und die Gefahr, von einer größeren US-Bank übernommen zu werden.
Wir arbeiten daran, noch profitabler zu werden. Wenn wir das schaffen, dann wird sich auch unser Börsenwert natürlich noch erhöhen. Und ich glaube, dann schaut die Welt schon wieder oder noch mal anders aus. Von daher mache ich mir darüber wirklich überhaupt keine Sorgen.
Anne Schwed in New York und Annette Weisbach in Frankfurt berichten über die neuen Zahlen von Apple und wissen mehr über SAPs neue Übernahme. Wir erinnern uns an den damals umstrittenen Bau des Pariser Eiffelturms und sind begeistert von Neil Youngs Willensstärke. So klingt es, wenn der DAX vertont wird. Ein Meister auf der Oboe, Johannes Grosso heißt er, hat den Zickzackkurs des DAX zum Klingen gebracht. War hörbar ein wilder Ritt im Dezember. Ein DAX-Gewinner der Stunde, der für höchste Töne sorgt, ist auf jeden Fall die Deutsche Bank. 2,5 Milliarden Euro nach Steuern hat die Bank im Pandemiejahr 2021 erwirtschaftet. Das ist das beste Ergebnis seit 10 Jahren. Eine Dividende für die Aktionäre gibt es auch mal wieder. Gabor Steingart hat am Abend den CEO der Deutschen Bank angerufen, Christian Sewing.
Einen schönen guten Abend, Herr Sewing.
Guten Abend, Herr Steingart.
Endlich gibt's wieder Dividende bei der Deutschen Bank. Bislang hatte die Bankenaufsicht da ja auch den Daumen drauf. Risikovorsorge war das Schlagwort. Kein Geld sollte den Hof verlassen. Und meine Frage wäre, wie haben Sie die Bankenaufseher überzeugt, dass sie jetzt wirklich ausschütten dürfen?
Ich glaube, wir haben einfach geliefert. Wir haben Quartal für Quartal das geliefert, was wir unseren Investoren, aber natürlich auch den Regulierern versprochen haben. Wir sind im Plan oder an vielen Stellen sogar über Plan. Und ich gehe mal davon aus, dass das dann auch den Regulierer überzeugt hat, wobei ich natürlich nicht für den Regulierer sprechen kann.
50 Milliarden, habe ich gelernt, haben Sie an Eigenkapital. Das müsste doch reichen und ist wahrscheinlich deutlich mehr als in der Ära Ackermann, oder?
Ich gucke gar nicht zurück, aber es ist natürlich so, dass wir nach der Finanzkrise ganz andere Eigenkapitalvorschriften haben, auch zur Unterlegung unseres Geschäftes als noch vorher. Wir haben immer gesagt, dass die Deutsche Bank mit dem Aufbau, mit der Internationalität, mit unserem Geschäft insgesamt eine Eigenkapitalquote von 13% haben möchte. Wir liegen jetzt bei 13,2%. Damit fühlen wir uns absolut wohl und sind jetzt dank der Profitabilität in der Lage, auch Kapital zurückzugeben. Und das ist gut angekommen.
2,5 Milliarden nach Steuern melden Sie als Gewinn. Das ist viermal so viel wie im ersten Pandemiejahr, wo es nur knapp 630 Millionen waren. Meine Frage, Herr Sewing, wie geht das eigentlich? Haben Sie da im Keller in Frankfurt einen Dukatenesel stehen?
Ja, schön wär's. Nein, aber ich glaube, es ist wirklich die Umsetzung und die wirklich, Herr Steingart, die disziplinierte Umsetzung eines langfristigen Plans. Wir haben uns vor 2,5 oder 3 Jahren zusammengesetzt und gesagt, was sind die Stärken dieser Bank? Was zeichnet uns aus? Wo sind die Schwächen dieser Bank? Und damals sind wir im Juli 2019 mit einem Plan gekommen, der sich genau auf diese 4 Geschäftsfelder, Privatkundenbank, Unternehmensbank, das Asset Management mit der DWS und ein fokussiertes globales Kapitalmarktgeschäft, dass wir uns darauf konzentrieren. Gleichzeitig haben wir durch diesen Fokus die Möglichkeit gehabt, Kosten herauszunehmen. Das haben wir sehr, sehr konsequent gemacht, Woche für Woche, Monat für Monat. Und wir haben eine aufgeräumte Bilanz. Und ich glaube, gerade mit diesem Fokus, mit der Zurückgewinnung von Marktanteilen, Ratingagenturen haben uns jetzt alle 3 hochgestuft, haben wir es geschafft, das Vertrauen der Kunden über die letzten 2 Jahre wieder zu gewinnen. Dadurch hat es mehr Geschäft gegeben und wir haben konsequent an den Kosten gearbeitet. Und wenn die Erträge nach oben gehen, die Kosten nach unten, dann bleibt ein Ertrag übrig. Und da sind wir jetzt auf einem guten Weg, aber es ist noch lange nicht genug. Wir müssen weitergehen.
Einen Mitspieler haben Sie noch vergessen. Ich nehme an, nur vergessen, die EZB und das billige Geld. Welche Rolle spielt das, dass hier die Liquiditätsseite der Märkte so eine schöne, für die Banken jedenfalls schöne Rolle gespielt hat?
Naja, also das hat ja alles 2 Seiten. Es hat auch eine Rolle, die uns enorm belastet hat, insbesondere das Privatkundengeschäft und das Geschäft mit Unternehmen. Und das ist die negativen Zinsen und die Niedrigzinspolitik der EZB. Das ist natürlich für uns Gegenwind. Das hat uns in den letzten Jahren enorm viel Geld gekostet. Wir haben darauf reagiert. Wir haben unser Geschäftsmodell daraufhin angepasst. Und jetzt merken wir langsam, dass wir aus diesem Negativzinsen mit unserem Geschäftsmodell langsam herauswachsen, welches echte Wachstum wir auch im Privatkundengeschäft und im Unternehmensgeschäft haben. Von daher dauerte es natürlich auch, es bedarf wirklicher Geschäftsanpassung, dass wir uns mit dieser Niedrigzinspolitik oder Negativzinspolitik auseinandergesetzt haben. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht.
Aber die Investmentbank hat doch überproportional zum Gewinn beigetragen. Und die Investmentbank läuft natürlich in Zeiten, wo an den Märkten was los ist, deutlich besser.
Ja, das ist richtig. Natürlich hat die Investmentbank sehr, sehr gut geliefert im Jahr 2020 und im Jahr 2021. Aber wir haben immer vorausgesagt, Herr Steingart, dass es auch zu einer Normalisierung der Märkte kommen wird. Und das ist insbesondere im zweiten Halbjahr 2021 passiert. Dort haben wir eine Normalisierung der Märkte gesehen Und trotzdem hat unsere Investmentbank gut geliefert. Natürlich haben wir auch hier dann eine Normalisierung der Erträge gesehen, aber auf einem sehr hohen Niveau, und wir haben Marktanteile gewonnen. Und das zeigt mir wiederum, dass der Fokus auf die Felder, wo wir führend sind, wo die Kunden mit uns arbeiten müssen, war der entscheidende Erfolgsfaktor für unsere Transformation.
Erklären Sie doch nochmal die Börse, wenn sie so runterrauscht wie jetzt zu Jahresbeginn, vor allem ja in den USA, ist das für die Kleinanleger ja ein nervenzerfetzender Vorgang. Warum ist das nicht so für Sie? Warum profitiert eine Bank vom Auf und Ab der Börse?
Ja, zunächst einmal bedarf es natürlich dann, auch wir haben unsere Risikostandards und auch wir müssen uns so positionieren, dass wir eben nicht so davon getroffen werden. Und ich glaube, wir haben gerade im Risikomanagement, im Marktrisikomanagement enorm viel getan. Uns wird von außen auch immer wieder gesagt, dass wir da sicherlich eins der führenden Marktrisikomanagements global haben. Und davon profitieren wir natürlich. Darüber hinaus, Herr Steingart, um das nochmal deutlich zu sagen, gerade nach der Finanzkrise richtigerweise, halten wir im Grunde genommen keine Eigenpositionen. Das heißt, wir halten keine eigenen Aktien oder sozusagen setzen auf einzelne Werte, sondern wir handeln im Kundengeschäft. Und von daher ist natürlich auch die Volatilität aus diesem Grund begrenzt. Hinsichtlich der Privatkunden.
Das heißt aber, das Casino sozusagen, das bankinterne Casino, das es bis dahin ja gab, das ist geschlossen.
Ja, das ist richtigerweise durch die Regulatoren ganz anders ist es angegangen worden. Ich glaube, dahingehend waren sämtliche regulatorischen Änderungen absolut richtig. Das heißt einfach, diese Positionen, die in der früheren Geschichte immer da gewesen sind, die gibt es so nicht mehr, sondern wirklich, es geht immer im Sinne und im Rahmen des darunterliegenden Kundengeschäftes. Und von daher gibt es keinen Eigenhandel mehr. Das ist verboten und das tun wir auch nicht.
Und das macht Sie auch stabiler. Sie haben ja heute Ihre Prognose, Ihre, wie ich finde, doch sehr kühne Prognose für das jetzt laufende Geschäftsjahr erneuert. 4 Milliarden Gewinn nach Steuern. Wir erinnern uns, 2,5 waren es fürs vergangene Jahr. Jetzt sagen Sie 4 Milliarden. Das ist, sagen Sie, auch zu halten. So, ich meine, wir sind noch mitten im Januar und die Börse spielt ziemlich verrückt. Sie sagen, 4 Milliarden steht.
Ja, wissen Sie, wenn Sie 2,5 Jahre geliefert haben und im Plan sind oder über dem Plan sind, dann wäre ich ja ein schlechter CEO, wenn ich jetzt im letzten Jahr der Transformation das Ziel, obwohl wir bislang alles erreicht haben, wenn ich das über Bord werfe und ich sehe einen klaren Weg zu den 8% Eigenkapitalrendite, was dann übersetzt genau die circa 4 Milliarden nach Steuerergebnis ist, was wir erwirtschaften müssen. Wir haben dort einen klaren Weg, denn wir sehen auf der einen Seite die Erträge, die stabilen Erträge, die einfach reinkommen, und auf der anderen Seite sehen wir natürlich jetzt schon ganz genau, wie sich die Kostenposition der Bank über die nächsten 12 Monate entwickeln sollte. Dazu bedarf es weiter Disziplin, insbesondere auch von uns im Management, dass wir jeden Tag daran arbeiten. Wir wissen ganz genau und sehen natürlich auch, welche Risikopositionen wir haben, wie konservativ wir dort sind. Und deswegen bin ich sehr, sehr zuversichtlich mit weiterem Wachstum. Und das ist ein gemäßigtes Wachstum, was wir hier erwarten. Und gleichzeitig mit einer weiter sich reduzierenden Kostenseite, dass diese Bank nicht nur das Potenzial hat, sondern es schaffen wird, diese 4 Milliarden nach Steuern zu erwirtschaften. Das ist unser Ziel. Wir haben sehr stark angefangen im Januar und von daher bin ich sehr zuversichtlich.
Kann man dann sagen, dass das Jahr 2021, über das Sie heute reportiert haben, praktisch die Schlussbilanz dann doch der Ära der Übertreibung, auch der Ära der Verfehlungen war, der Ära Ackermann vielleicht sogar, und dass jetzt das Jahr 2022 die Eröffnungsbilanz einer neuen Zeit, also Ihrer Zeit dann ist?
Herr Steingart, ich schaue nur nach vorn. Das ist das, was ich mache. Ich glaube, wir haben seit 2019 uns eine klare und auf die Stärken fokussierte Strategie gegeben. Die arbeiten wir 1:1 ab. Da sind wir unheimlich weit vorangekommen. Und jetzt gilt es darum, das zu finalisieren. Und oftmals ist es im Leben so, dass man bei den letzten 20% nachlässt. Und genau das will ich vermeiden. Wenn wir genauso weiterarbeiten, dann werden wir unser Ziel erreichen.
Aber diese attraktive Deutsche Bank, das vielleicht abschließend gefragt, könnte jetzt ja auch für amerikanische Banken attraktiv sein. Vorher waren sie doch in der Abteilung Sanierungsfall, für viele jedenfalls. Jetzt aber sind sie attraktiv, es läuft wieder. Nur der Börsenwert, der ist so verdammt gering. Sie machen keine 30 Milliarden an der Börse, sind sie schwer. JP Morgan 400 Milliarden, Goldman 100 Milliarden. Könnten die sie nicht einfach übernehmen?
Also zunächst einmal schaue ich da gar nicht drauf, denn ich weiß ganz genau, welchen Weg wir einschlagen wollen. Von daher, glaube ich, haben wir einen Platz auch unter den globalen Banken, auch in der Kundenwahrnehmung, wo ich Ihnen nur sagen kann, dass wir wirklich gewollt sind. Ich glaube auch, dass die amerikanischen Kollegen genau sehen, wer ihre Wettbewerber sind und dass sie auch genau verstehen, dass diese Kunden mit uns gerne arbeiten wollen, genau unter den Strukturen, wie wir sie jetzt haben. Wir arbeiten daran, noch profitabler zu werden. Wenn wir das schaffen, dann wird sich auch unser Börsenwert natürlich noch erhöhen. Und ich glaube, dann schaut die Welt schon wieder oder noch mal anders aus. Von daher mache ich mir darüber wirklich überhaupt keine Sorgen.
Und dann sind Sie eher der Übernehmer in Europa vielleicht.
Das haben Sie gesagt, aber eins ist sicherlich klar, wenn es mal zur europäischen Konsolidierung kommt, dann möchte ich nicht am Katzentisch sitzen. Das habe ich schon 2019 gesagt und da sind wir ein gutes Stück vorangekommen, um genau das zu vermeiden.
Das heißt, Ihre Stimmung in einem Wort gesagt, heute Abend, nach diesem Tag, wie ist Ihre Stimmung?
Ist gut und ermutigt.
Herr Seewing, danach kann noch gar nichts kommen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, Fortune, und bedanke mich.
Danke Ihnen.
Und was, Chelsea, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da ist die Debatte über eine mögliche Impfpflicht das große Thema. Der Ausgang ist ungewiss, das Thema ist heikel und emotional. Und zwar auch deshalb, weil es immer noch Unterschiede gibt zwischen Ost und West und das über 30 Jahre nach der Wende. Die Impfquote ist deutschlandweit am niedrigsten in Thüringen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Viele Menschen im Westen verstehen diese ostdeutsche Skepsis gegenüber dem Staat und dem Impfen nicht. Der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, ein Rheinländer, wie er im Buche steht, hat Carsten Schneider von der SPD eingeladen. Der Mann kommt aus Thüringen und ist der neue Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland. Und Michael stellte ihm erstmal die richtige Frage.
Herr Schneider, aber ist es nicht ein Armutszeugnis, dass 32 Jahre nach der Wiedervereinigung es in der Bundesregierung überhaupt einen Ostbeauftragten geben muss? Es gibt ja auch keinen Rheinland-Beauftragten und keinen Bayern-Beauftragten.
Es ist politisch gewollt und es ist auch von der Bevölkerung, zumindest im Osten, gewollt. Es gibt zwei Aufgaben. Das eine ist ein bisschen die Pflicht. Das ist das, was die politischen Auswirkungen von der Entscheidung der Regierung oder des Parlaments auf Ostdeutschland betrifft. Und das zweite ist ein bisschen die Kür. Das ist die Frage, wir haben einfach immer noch große Unterschiede, mentale, regionale, politische auch zwischen Ost und West. Die verfestigen sich in Teilen noch. Vielleicht sind sie auch gar nicht schlimm, sondern sind in Teilen einfach eine Pluralität in diesem Land. Und das ein wenig zu erklären, in die eine wie die andere Richtung.
Ihr Vorgänger im Amt, Marco Wanderwitz, hat ja den Satz gesagt, der für sehr viel Entrüstung gesorgt hat. Manche Ostdeutsche wären nach 30 Jahren einfach noch nicht in der Demokratie angekommen. Hat er vielleicht einfach recht?
Nein, ich finde Politik und diejenigen, die politisch agieren, sollten sich bemühen, Leute nicht abzuschreiben, auch nicht zu beleidigen. Es gibt andere Ausdrucksformen von Demokratie und andere Leute definieren das anders. Also ganz simpel, es gibt wenige, überhaupt, ich glaube in ganz Deutschland sind 1% der Leute in Parteien, in Ostdeutschland sind es noch mal weniger, mal viel weniger. Also das klassische System, in einer Volkspartei, in einer anderen Partei zu sein, sich einzubringen, in Stadtrat zu gehen, das ist nicht so üblich bei uns. Ein bisschen ist das DDR-Erbe. Ganz viele waren in der SED, 4 Millionen, und gesagt, war ich einmal, mache ich nie wieder. Das ist ganz oft, was ich gehört habe. Und zum Zweiten musste man sich einfach drehen nach 90 und hat da keine Zeit noch für nachmittags und abends Kommunalpolitik zu machen. Viele mussten pendeln, sind auch gerade viele junge Frauen in den Westen gegangen. Die fehlen jetzt auch als Eliten in unserem Land.
Es gibt Wissenschaftler, und ich bin ja nun mal ein tiefer Wessi, insofern kann ich das nur rezitieren, ich kann da ja nicht einen eigenen Erfahrungsschatz mit einbringen, aber es gibt zumindest Wissenschaftler, die sagen, naja, viele Menschen sind erstmal von ihrer eigenen Regime in der DDR natürlich enttäuscht worden, dann kam aber auch, Stichwort Treuhand, viele Enttäuschungen, die der Westen ihnen aufoktroyiert hat, und jetzt gibt es eben in der Corona-Politik eine Regierung, die viele Maßnahmen eben beschließt, die sie nicht verstehen können oder wollen. Gibt es eine Art tiefe antistaatliche Bewegung in Ostdeutschland, die man im Westen so nicht hat?
Es gibt in ganz Osteuropa eine höhere, ein geringeres Institutionenvertrauen. Die Institutionen des Staates, aber auch der Medien, anderer, sind in Osteuropa geringer ausgeprägt.
Und warum ist das so?
Ja, ich bin kein Soziologe und ich kann das erstmal nur feststellen. Und ich sehe, dass zum Beispiel auch die Impfquoten in Rumänien, in Bulgarien, aber auch in der Ukraine extrem niedrig sind, auch in Russland. Russland kann ich es verstehen, so, weil die Leute haben da einfach eine Skepsis gegenüber dem Staat. Das ist einfach, kann ich gar nicht anders sein als eine Erbe aus der sozialistischen Zeit und aus dem Zusammenbruch des Staates auch, auch weil dort natürlich in den 40 Jahren der Warschauer Pakt, aber auch die DDR ja bestanden haben, es auch keine freiheitlichen Diskussionsrechte gab. Es wurde oktroyiert, musste mal, und alle wurden geimpft. Es gibt eben diese größere Staatsskepsis, und dagegen kann man nur, oder muss man angehen, mache ich auch, mit ganz viel Diskussionsangeboten und Präsenz. Und dann einfach offen reden, weil ich lese ja Umfragen und ich sehe, dass viele Ostdeutsche, auch im Westen, aber im Osten stärker ausgeprägt, das Gefühl haben, sie könnten ihre Meinung nicht sagen. Mhm. Ich halte das für groben, also es ist nicht so, jeder kann ja hier alles sagen, trotzdem ist das Gefühl da. Und das muss man ja aufnehmen. Ich kann da ja nicht negieren und so tun, da sei das nicht da. Und das finde ich ein alarmierendes Signal. Und deswegen möchte ich, das ist natürlich ein bisschen symbolhaft, ich kann nicht mit allen 16 Millionen reden, aber das wird sich auch rumsprechen, dass wirklich die verschiedenen Leute in der Gesellschaft, also auch die, die Corona skeptisch sind, die das für keine Krankheit halten, als auch die, die das für eine schwere Krankheit halten, wieder zusammensetzen. Und bis in die Familien geht das rein. Ich stelle einfach fest, dass, ich würde mal sagen, 10-20% der Bevölkerung in irgendwelchen Kanälen auf Facebook und Telegram festhängen und dort immer weitergeleitet von einer Verschwörungstheorie oder einem Blödsinn zum nächsten geleitet werden, dann ist für die einen eben die Erde eine Scheibe und für die andere ist sie rund. Und für mich ist sie rund und ich muss sehen, dass ich dem, der denkt, das ist eine Scheibe, wieder an einen Tisch kriege. Und das wird schwer werden, aber es ist die Hauptaufgabe, weil da geht es ja letztendlich, dass wir unsere Gesellschaft zusammenhalten und nicht mit dem Finger auf den anderen zeigen.
Michael Bröker und Carsten Schneider haben noch weiter gesprochen, insgesamt über eine halbe Stunde. Unter anderem ging es darum, warum der neue Mindestlohn für Ostdeutschland so wichtig ist und wie man große Probleme wie Abwanderung und Rechtsextremismus angehen muss. Das alles morgen im Hauptstadt-Sonderpodcast auf thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Hier werden wieder wichtige Zahlen erwartet. Anne, du bist wie immer in New York und kennst die neuen Zahlen von Apple. Können die Anlegerinnen und Anleger zufrieden sein?
Ja, absolut. Apple legte zum Ende des Jahres das umsatzstärkste Quartal seiner Geschichte hin. Beim Umsatz gab es einen Plus von 11% und das trotz Lieferkettenproblemen. Die Analystenerwartungen wurden eigentlich auch überall übertroffen, außer bei den iPads. Da gab es einen Verkaufsrückgang. Apple erklärte das damit, dass man sich bei dem Mangel an Chips eher auf andere Produkte konzentriert hat, wie zum Beispiel das neue iPhone 13. Das kam ja im September raus. Das war jetzt also das erste volle Quartal, seitdem das rauskam. Bei den iPhone-Umsätzen ging es insgesamt um 9% nach oben. Das ist etwas weniger als das Wachstum beim Konzern insgesamt. Apple zeigte sich aber trotzdem sehr zufrieden mit dem Ergebnis, vor allem eben mit Blick auf die Probleme bei den Lieferketten. Den größten Wachstum gab es aber in der Service-Kategorie. Also da gehört alles rein wie iCloud, Apple Music und auch so Dinge wie App-Store-Gebühren. Da konnte das Geschäft um 25% gesteigert werden. Und die Anleger hier an der Wall Street waren auch super happy. Für die Aktie ging es nachbörslich um mehr als 4% nach oben.
Danke, Anne. Und ich rufe jetzt direkt bei Annette Weißbach in Frankfurt an. Guten Morgen, Annette.
Hi, guten Morgen.
SAP hat eine große Ankündigung gemacht und die Zahlen des vierten Quartals 2021 präsentiert. Beides kam aber nicht so gut an, oder?
In der Tat, die SAP-Aktie ist auf ein 10-Monats-Tief gefallen. SAP hat eine Übernahme bekannt gegeben von Taulia. Das ist ein US-amerikanisches Lieferanten-Fintech. Die haben eine Finanzplattform oder auch Software, um für Unternehmen das Working Capital Management besser zu gestalten. Der SAP-CFO sagt, man zahlt deutlich weniger als $1 Milliarde für das Unternehmen. Trotzdem eine große Übernahme und das treibt den Aktienkurs unter anderem deutlich mit nach unten. Ein anderer Grund, warum die Aktien heute so gefallen sind, ist laut Analysten der sehr enttäuschende Ausblick für den Cashflow fürs laufende Jahr. Man investiert halt einfach sehr viel Geld bei SAP, um auch diese Transformation zu einem cloud-basierten Unternehmen hinzubekommen. Aber das kostet natürlich Cashflow und das gutiert die Börse manchmal nicht.
Danke, Annette, und bis bald.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass es wirklich eine breite Öffentlichkeit gab, angeführt von Künstlern und Intellektuellen, die sich gegen die Erbauung des Eiffelturms in Paris ausgesprochen haben. Sie schrieben offene Protestbriefe, die in den damaligen Pariser Tageszeitungen veröffentlicht wurden. Zum Beispiel warnte der Schriftsteller Alexandre Dumas:
Um zu begreifen, was wir kommen sehen, muss man sich einen Augenblick einen schwindelerregenden, lächerlichen Turm vorstellen, der wie ein riesiger, düsterer Fabrikschlot Paris überragt, muss sich vorstellen, wie all unsere Monumente gedemütigt, all unsere Bauten verkleinert werden, bis sie in diesem Albtraum verschwinden, den die Volksseele schon Turm zu Babel getauft hat.
Andere Künstler beschrieben die geplante Konstruktion als wirklich tragische Straßenlaterne, als Skelett von einem Glockenturm oder als Eisenmast mit starrer Takelage, unvollkommen, konfus und unförmig. Heute, vor genau 135 Jahren, am 28. Januar 1887, starteten die Bauarbeiten für das dann höchste Gebäude der Welt und schon gut zwei Jahre später war man dann schon fertig. Damals kannte man übrigens bereits Probleme, die auch heute mit jedem großen Bauprojekt verbunden sind. Denn ursprünglich waren für den Eiffelturm 3 Millionen Francs geplant. Die tatsächlichen Baukosten beliefen sich dann letztlich auf fast 8 Millionen. Der Eiffelturm hat übrigens schon oft seine Farbe gewechselt. In den ersten Jahren war er noch rotbraun. 1899 folgte dann eine recht lange Phase von Gelb-Orange auf anschließend Gelb-Braun. Den letzten Farbwechsel gab es 1968 zu Bronze-Braun. Und damit der Eiffelturm nicht wegrostet, muss er übrigens dann mit der jeweils aktuellen Farbe alle 7 Jahre neu lackiert werden. Dafür verpinseln dann 25 Spezialmaler mit Bergsteigerausbildung von Hand insgesamt 60 Tonnen neuen Lack. So ein Neuanstrich kostet den französischen Steuerzahler übrigens 3 Millionen Euro. Gut investiertes Geld für das meist fotografierte Wahrzeichen der Welt.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Mit welcher Konsequenz Neil Young seine Prinzipien durchsetzt. Dieser Mann ist sauer. Den Eindruck bekommt man zumindest, wenn man folgende Geschichte hört. Der Musiker stellte dem Streamingdienst Spotify ein Ultimatum. Entweder ich oder Joe Rogan. So, und wer ist Joe Rogan? Er ist ein bekannter US-Comedian mit einem eigenen Podcast auf Spotify namens The Joe Rogan Experience.
Train by day, Joe Rogan Podcast by night, all day.
In diesem würde er laut Young Desinformationen über Corona verbreiten. Er bezeichnet den Podcast als Lügen, die gegen Geld verkauft werden. Nicht schön. Neil Young nimmt die Corona-Pandemie sehr ernst und befolgt strikte Regeln, wie er hier in der Show von Radiolegende Howard Stern erklärt.
If we followed the rules of science and everybody got vaccinated, we'd have a lot better chance.
What do you say to these people in your personal life who won't get vaccinated? I've given up. I'm like, you got to be fucking kidding me.
Well, I say, are you vaccinated? And if they say no, I say, well, I'll see you.
Young und Rogan, beide sind Megastars bei Spotify. Neil Young hat mehr als 6 Millionen Hörer pro Monat. Nicht schlecht. Für Joe Rogan allerdings hat Spotify erst vor 1,5 Jahren den roten Teppich ausgerollt und ihm einen 100-Millionen-Dollar-Deal für eine langfristige Zusammenarbeit angeboten. Und so packte Neil Young letztlich die Koffer. Obwohl, wie er selber sagt, 60% des Streamings seiner Musik auf der ganzen Welt auf Spotify entfallen. Sein Weggang sei ein großer Verlust für seine Plattenfirma. Er mag diesen Streit Rogan vs. Young erstmal verloren haben, aber dafür hat er Werte, die ihm mehr bedeuten als Abrufe bei einem Streamingdienst.
Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two.
Ich wünsche Ihnen einen willensstarken neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker. Am Montag ist Gabor Steingart wieder für Sie da. Same time, same place.
Time goes past, but I'm all alone.